Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grün ums nach oben, der Gartenpodcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Sarah Hertel. Sarah gärtnert mit ihren vierbeinigen Gartenhelfern in Schleswig-Holstein und teilt ihre Eindrücke auf ihrem YouTube-Kanal Uhlenbuschgarten. Ihre größte Leidenschaft aber sind Hunde, weshalb sie seit kurzem auch eine Ausbildung zur zertifizierten Hundetrainerin absolviert hat. Ich möchte heute von Sarah wissen, wie es ist, so viel aus Büchern gelernt zu haben, dass sie heute sogar Hunde liest, warum sie heute bewusster gärtnert und warum sie Möwen im Garten hält. Hallo Sarah.
Hallo Jens.
Sarah, wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Sarah Hertel. Ich bin Hobbygärtnerin, Hobby-YouTuberin. Ich bin Gesundheitspflegerin, medizinische Fachangestellte und seit neuestem auch Hundetrainerin.
Du filmst ja gerne deine Gartenrundgänge und stellst sie dann auf deinem YouTube-Kanal öffentlich. Heute machen wir es mal ein bisschen anders. Wir machen auch einen Gartenrundgang, aber nur gedanklich. Und du beschreibst uns mal deinen Garten, bitte.
Ja, total gern. Also wenn man bei mir vor der Gartenpforte steht, dann ist das Grundstück erstmal von einer Buchenhecke umrahmt. Und wenn man durch die Gartenpforte durchkommt, steht man auf einem Weg aus Waschbetonplatten und schaut erstmal auf den Briefkasten und unter dem steht eine Feige. Und das Haus ist, also man steht dann auf der Südseite des Hauses. Es ist da auch dann immer recht warm und sonnenverwöhnt. Und dann habe ich in dem Beet direkt am Haus, also das geht wirklich auch einmal komplett rum ums Haus. Das ist so 80 Zentimeter tief, habe ich alles Mögliche stehen. Zurzeit sind da noch Maui-Physalis drin, die auch noch ordentlich Früchte dran haben, aber da wird leider nicht mehr ganz so viel reif werden. Dann habe ich so eine Küchenkräuterabteilung, ein riesengroßer Rosmarin, ein Marzipansalbei, Schnittlauch, Majoran. Ja, was man so mal eben für die Küche braucht. Das ist sehr praktisch. Man geht aus der Haustür und hat quasi gleich die Küchenkräuter vor Ort zum Abschneiden ganz frisch. Dann wächst da noch ein wunderschöner alter Wein, der sich so am Haus hochrankt. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen, das sind noch so Reste, zwei so Maurerkübel, die ich als Pflanzkübel benutze mit Erdbeeren und Knoblauch drin. Dann kommt man nochmal durch ein kleines Holztor. Da ranken sich Himbeeren hoch, die dieses Jahr also fantastisch getragen haben. Dann kommt man in einen etwas freieren Bereich. Vorne ist es etwas schmaler und schaut dann auf mein kleines Hochbeet, was ich aus Europaletten zusammengebaut habe. Und dahinter steht das Gewächshaus, das auch selbst gebaut ist. Und dann haben wir, ja, also in jeder Ecke gibt es nochmal, eigentlich jede freie Ecke wurde nochmal genutzt, um irgendwie Blumen nochmal zu pflanzen, ein paar Stauden. Dann haben wir an der Hauswand, das ist so Südwestlage, haben wir drei Flieder stehen, die auch alle drei unterschiedlich blühen. Ein rosafarbener, ein weißer und ein ja so dunkel-lila-farbener. Das sieht wunderschön aus im Mai, wenn die blühen. Und dann steht da mein alter Apfelbaum, der vier verschiedene Sorten trägt. Der wurde von dem Erbauer des Hauses also das Haus ist 1937, wurde das gebaut, 39 fertiggestellt und irgendwann in den 60ern, glaube ich, hat der ehemalige Besitzer hier eben einen Apfelbaum so selbst aufgepfropft, sagt man hier so in Norddeutschland, der Profi würde das dann anders sagen, veredelt, wie auch immer. Und das, ja, der blüht halt im Frühjahr in zwei verschiedenen Farben, in rosa und in weiß und trägt vier verschiedene Apfelsorten. Leider ist der auch schon ein bisschen kränklich, müsste mal gut geschnitten und gepflegt werden. Das werde ich nächstes Frühjahr mal in Angriff nehmen. Ja, und der macht mir aber trotzdem wirklich viel Freude. Wir haben in dem Bereich auch noch einen jungen Birnbaum stehen. Den habe ich 2017 gepflanzt, genauso wie eine junge Pflaume. Das sind alte Sorten. Und dann kommt auch schon der Hühnerstall mit dem Auslauf. Und gegenüber ist das große Hochbeet und noch ein junger Birnenbaum. Und dann haben wir noch so eine recht rustikale Westernterrasse. Die haben wir damals, als wir eine Haselnuss gefällt haben, haben wir recht viele große Stämme von dieser Haselnuss genommen, um halt ja diese Terrasse zu bauen. Mittlerweile gucke ich die an und denke, okay, es könnte auch mal neu. Aber das ist ja eigentlich das Schöne im Garten, dass immer neue Projekte irgendwie auf einen warten und man sich das dann so gestalten kann, wie man das gerne haben möchte. Ja, und dann ist man auch schon fast einmal rum. Der hintere Bereich, das ist so Nordostlage, da ist auch der Kompost, der steht unter dem großen Kretenbaum. Es ist so eine alte Urpflaume. Und dann ist da der Schuppen bzw. die Garage. Ja, und dann steht man quasi eigentlich schon wieder bei der Feige vorne am Briefkasten.
Sehr schön. Das hört sich insgesamt ein bisschen mehr nach Gemüse als nach Ziergarten an. Was bedeutet Selbstversorgung für dich?
Selbstversorgung ist für mich ein wunderbares Gefühl, aus der Haustür rauszugehen und eine Mahlzeit komplett aus dem eigenen Garten zu holen. Ich weiß, wo die Lebensmittel herkommen, wenn man die wirklich vom Saatkorn bis zur Ernte gepflegt hat, dann ist das einfach ein anderes Gefühl, wenn man das isst. Man weiß, was da dran ist, was da nicht dran ist. Und mich macht das einfach total glücklich, einen kleinen Teil meiner Nahrungsmittel selbst herzustellen. Ich bin jetzt nicht so der große Einkoch- und Haltbarmach-Profi. Ich finde zum Beispiel Nüsse super, weil die sind schon von Natur aus recht gut haltbar, wenn man die dann auch noch gut lagert und sie nicht im Schuppen verschimmeln lässt oder den Ratten zum Fraß vorwirft. Da habe ich auch dazugelernt über die vergangenen Jahre. Dann ist das wirklich toll, wenn man den Winter über eigene Walnüsse hat. Und da braucht man auch nicht viel Aufwand betreiben, um quasi wertvolle Kalorien für den Winter haltbar zu machen, ne? Und das ist einfach ein total schönes Gefühl. Kürbisse gingen dieses Jahr recht gut bei mir. Das waren jetzt nicht riesengroße Mengen, aber wenn ich für mich hier schon so 8 bis 10 Hokkaidos ernten kann, dann bin ich wirklich total happy. Dann bin ich glücklich.
Und dann kam ja Anfang 2020 ein recht prominentes Virus, das wir alle kennen, hier an. Und auch danach wurde die geopolitische Lage nicht besser. Hat das deine Sicht auf oder deine Definition von Selbstversorgung nochmal geändert?
Mit Ankunft des Virus habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass auf Social Media das Thema Selbstversorgung einfach, es verkauft sich ja einfach gut dann, wenn die Leute unsicher werden. Da kamen dann irgendwie aus allen Ecken irgendwelche Selbstversorgungsgeschichten auf. Ich habe eigentlich schon 2018 angefangen, anders auf die Ressourcen, die hier so zur Verfügung stehen, zu gucken, weil auch hier in Norddeutschland ja wirklich ein absolutes Dürrejahr war. 2017 hat es hier wirklich gefühlt noch den ganzen Sommer gegossen. Und 2018 zum Ende des Sommers wusste ich wirklich nicht mehr, womit ich gießen soll. Es war wirklich so trocken, dass hier der Grundwasserspiegel so weit abgesunken war, dass unsere Hauspumpe, die Brunnenpumpe, nichts mehr hochgefördert hat. Und da habe ich angefangen mit Wasser, was man sonst so einfach den Ausguss runterfließen lässt. Wenn man mal kurz irgendwas durchspült in der Küche oder sich die Hände wäscht, bevor man dann die Seife benutzt. Ich fange mittlerweile dieses Wasser zum Großteil auf. Ich hatte teilweise auch schon mal überlegt, Badewasser aufzufangen. Aber wenn dann da Seife drin ist, mache ich das dann auch nicht so gerne auf mein Gemüsegießen. Aber da habe ich auf jeden Fall einen anderen Blick auf die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen gekriegt, wenn man das so wirklich am eigenen Leib, im eigenen Garten miterfährt, dass Ressourcen einfach knapp werden und dass das einfach auch endlich ist, macht das bei mir schon auch was. Also ich gehe da einfach deutlich bewusster mit um.
Ich schnapp den Begriff Ressourcen schon mal auf. Für den Gärtner gibt es ja immer eine Ressource, die immer viel zu knapp ist, und das ist Beetfläche. Bist du eher der experimentelle Gärtner oder setzt du eher auf deine Standards, die du mal für dich entdeckt hast? Oder anders gefragt, würdest du mal den Paradeiser Uwe nicht anbauen und dafür eine andere Tomate?
Also den Paradeiser Uwe nicht anzubauen, das kommt für mich gar nicht in Frage. Das ist wirklich meine absolute Lieblingstomate. Aber experimentierfreudig bin ich schon und ich bin auch Ja, mittlerweile schon ein bisschen strukturierter, aber ich bin auch am Anfang relativ planlos an die ganze Sache rangegangen. Ich habe einfach angefangen zu gärtnern, weil mir das Spaß gemacht hat, weil ich inspiriert war auch durch YouTube und durch Familie und fand das einfach super, eigene Sachen anzubauen. Und habe dann aber, also es gibt ja so Menschen, das finde ich mal ganz fantastisch, die sich, bevor sie ein neues Projekt starten, intensiv informieren und sich einlesen und wirklich erstmal die Theorie machen. Ich mache Theorie und Praxis dann meistens in einem oder erst Praxis und dann Theorie. Damit fahre ich aber eigentlich ganz gut, weil ich finde, gerade beim Gärtnern ist, wäre mir das viel zu langweilig, vorher irgendwie Bücher zu lesen. Ich liebe es, da einfach auszuprobieren. Ich habe im ersten richtigen Gärtnerjahr quasi, da habe ich im Januar Gurken vorgezogen. Und dann habe ich selber festgestellt, so Mitte, Ende Februar, das wird irgendwie nichts. Die sind jetzt schon so groß und die werden irgendwie langsam gelb. Irgendwas stimmt da nicht. Jetzt sage ich mir natürlich auch, klar, das ist eine saublöde Idee. Auf der anderen Seite ist die Idee vielleicht doch nicht so doof, weil man das dann selber erfahren hat, dass das wirklich Sinn macht, zu gucken, was braucht die Pflanze, was braucht die für einen Boden, was hat die für Bedürfnisse, und dann halt ein bisschen planvoller an die Geschichte ranzugehen. Aber ich mache das nach wie vor ganz gerne so, wenn da ja, wenn da keiner zu Schaden kommt, dass ich dann einfach auch gerne mal rumexperimentiere.
Ein großer japanischer Autohersteller hat mal den sogenannten kontinuierlichen Verbesserungsprozess entwickelt. Das könnte man damit gleichsetzen, aus Fehlern lernen. Wenn man deine Videos schaut, dann sieht man auch, dass dort immer irgendwelche Vierbeiner oder zweibeinige Tiere rumlaufen. Kannst du uns einmal kurz erzählen, was schon alles durch deinen Garten gelaufen ist oder derzeit noch läuft?
Also durch meinen Garten gelaufen sind schon wirklich eine ganze Menge Vier- und Zweibeiner. Angefangen haben wir hier mit, ich glaube, mit drei Hunden sind wir eingezogen. Mittlerweile gibt es hier noch zwei Hunde, die Rhonda und die Georgina. Dann haben wir hier zwei Kater zurzeit, Spooky und Fussel, das sind zwei Brüder. Dann gibt es vier Hennen noch. Es soll auch gar nicht unbedingt viel mehr werden. Es waren mal neun, es waren auch insgesamt mal für kurze Zeit drei Hähne dabei. Das ist hier aber leider ein bisschen, das Nachbarhaus ist ein bisschen zu dicht. Die haben, die können im Sommer dann nachts wirklich nicht mehr mit offenem Fenster schlafen. Da habe ich auch ein Erbarmen und ein Einsehen. Hahn geht hier einfach nicht. Und ganz zu Anfang, bevor das mit dem Gärtnern losging, hatte ich Kaninchen. Ursprünglich eigentlich für meine Tochter angeschafft. Ich habe dann aber selbst auch so eine Leidenschaft irgendwie dafür entwickelt. Und dann wurden aus vier Kaninchen auf einmal sieben. Und dann war ich irgendwie gefühlt den ganzen Tag nur noch am Grünzeug ernten in der Umgebung. Und das war dann einfach auch ein bisschen viel. Und die Kaninchen sind jetzt vor anderthalb Jahren ist das letzte Kaninchen von uns gegangen und das Böckchen ist dann noch ein gutes neues Zuhause gezogen. Und die sollen hier auch nicht wieder einziehen. Das reicht mir auch, was ich jetzt hier habe.
Ich habe in der Einleitung aber auch erwähnt, dass du in deinem Garten Möwen hältst. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, was es damit auf sich hat.
Genau, ich habe eine Möwe noch hier zurzeit, eine ostfriesische Goldmöwe. Ich habe damals über den Robert Höck, über Happy Huhn, als ich mit Begeisterung geguckt habe, um mich auch in die Thematik der Hühnerhaltung einzulesen. Und da hatte ich ja auch am Anfang überhaupt keine Erfahrung. Habe ich halt mitbekommen, dass die ostfriesische Goldmöwe auf der roten Liste der bedrohten Haustierrassen steht. Und fand dieses Huhn wirklich hauptsächlich optisch wunderschön. Also es gibt die Silbermöwe und die Goldmöwe und die Silbermöwe ist, glaube ich, so ein bisschen populärer. Und dann hatte ich mich für die Goldmöwe entschieden und habe zweimal eine Kunstbrut gemacht. Einmal waren es vier Küken und einmal drei, glaube ich. Und von den dreien eben ist noch eine Henne übrig, die hier wohnt. Und eine ganz witzige Geschichte vielleicht. Ich hatte bei der ersten Kunstbrut, als ich die Junghühner in die Gruppe der alten Hühner integriert habe, hatte ich die im Hühnerstall halt, ich habe so eine, ja, mehrere Ebenen, wo die halt sitzen können. Und eine der Hennen, die auch in der Aufzucht immer besonders zutraulich war, saß mir genau gegenüber. Und zu der Zeit hatte ich noch ein Nasenpiercing, so aus Jugendzeiten. Und ich hatte noch Zeit, kurz zu denken, bitte tu das nicht. Und da hatte die Henne mir aber schon wirklich so gezielt dieses Nasenpiercing aus der Nase geholt und es runtergeschluckt. Das war weg. Ich hatte dann die nächsten Tage wirklich noch versucht, ob ich das in irgendeinem Haufen wiederfinde. Aber ich habe dann auch gedacht, okay, es ist vielleicht auch Zeit jetzt mit knapp 40, also sich von dem Piercing zu verabschieden. Genau, also ich habe piercingfressende Möwen in meinem Garten.
Du hast aber noch ein Tier nicht erwähnt, was durch deinen Garten gelaufen ist, nämlich ein Wolf.
Ja, der Wolf ist genau genommen auch nicht durch meinen Garten gelaufen. Der ist fast über meine Einfahrt gelaufen. Das war ein Ereignis, was ich selber leider nicht mitbekommen habe. Ich bin seit vielen Jahren sehr begeistert beim Thema Rückkehr der Wölfe in Deutschland und habe da auch nicht die rosarote Brille auf. Also ich finde besonders den konstruktiven Diskurs wirklich gut, dass man sich eben alle Seiten auch anhört. Und genau hier war es halt so, dass ich von einer Nachbarin mitbekam, dass hier ein Wolf durch Belau gelaufen ist. Das ist im Januar 2020 gewesen, nee, 2021, genau. Und habe dann eben den ersten Augenzeugenbericht gehört von einer Frau, die ja eben ihre Sicht auf die Dinge geschildert hat. Es hörte sich für mich sehr angstbesetzt an. Also sie hat aus dem Fenster bei sich im Haus geguckt. Das Haus ist schräg gegenüber von mir und hat sich gewundert, warum da ein Schäferhund allein ohne Mensch übers Feld läuft. Und hat dann aber nach dem zweiten Blick wirklich gesehen, das ist ein Wolf. Und ein bisschen zum Verständnis, die Dame hat hier auch Enkelkinder im Dorf, die direkt an der Feldrandlage wohnen und hatte wahrscheinlich einfach Angst. Die konnte das Thema nicht einordnen und nach ihrer Aussage hätte der sich halt hier so längere Zeit aufgehalten, hätte sich hier quasi umgeguckt und ja, eigentlich schon die Messer gewetzt, welches Kind er jetzt als erstes verfrühstückt. Und dann habe ich aber zwei Tage später noch einen zweiten Augenzeugen befragen können, der bei der Feuerwehr war. Die ist auch hier schräg gegenüber von mir und der Wolf ist quasi aus Richtung Wald gekommen und ist die Straße hier lang gelaufen und musste quasi über mein Grundstück, um irgendwie wieder aus dem bewohnten Gebiet rauszukommen. Und dieser Augenzeuge hat eben erzählt, also der ist ungefähr 4 Meter an ihm vorbeigelaufen. Er stand da mit dem neuen Feuerwehrauto hier für die Feuerwehren ist das ja immer ein riesengroßes Highlight, wenn es ein neues Fahrzeug gibt und das wird dann gehegt und gepflegt und der Wagen stand da mit laufendem Motor und der Wolf ist an ihm vorbei. Er ist selbst Hundehalter und ich habe ihn dann einfach nach seinem Eindruck gefragt und der sagte ganz klar, also der sah so aus, als hätte er hier so nach dem Motto, Gott, wo bin ich hier gelandet? Der ist einfach an ihm vorbeigelaufen und hat zugesehen, dass er Land gewinnt. Also vermutlich ein Jungtier, die wandern ja so im meistens zweiten Lebensjahr von den Elterntieren ab, um halt eine eigene Familie zu gründen, ein neues Revier zu suchen. Und da kann es eben auch schon mal passieren, dass so ein Wolf dann durch bewohntes Gebiet läuft. Haben wir ja in der Vergangenheit in den Medien öfter schon mitbekommen. Aber meistens ist das total harmlos.
Und so sind wir jetzt langsam von deinem Garten zum Thema Hunde gekommen. Du bist professionelle Hundetrainerin. Wie wird man das und warum?
Vielleicht erstmal das Warum. Ich bin schon immer, also wenn man meine Familie fragt, dann sagen die eigentlich auch so Sätze wie Sarah ist mehr Pferd als Hund oder mehr Hund als Pferd. Also Pferde waren früher meine riesengroße Leidenschaft, aber Hunde eigentlich auch schon immer. Und ich habe von 2006 bis 2012 mit meiner damaligen Hündin, die ich aus dem Tierheim hatte, bei einer Rettungshundestaffel angefangen, ehrenamtlich. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich nach, ich glaube, 2 Jahren, die ich dabei war, dann dort die Möglichkeit hatte, mich zur Ausbilderin für Rettungshunde vorzubilden in so mehreren Wochenendseminaren. Ich habe dann mit meiner Tierschutzhündin auch 4-mal die Flächensuchhundeprüfung mitgemacht und bin mit der, glaube ich, in knapp 100 realen Sucheinsätzen mitgelaufen und konnte da schon viel Erfahrung im Anleiten von Mensch-Hund-Teams machen. Und das fühlte sich für mich immer schon ziemlich natürlich an. Ich musste da, also das ist mir nie schwer gefallen, auch Hunde untereinander zu verstehen, wobei ich da früher auch noch viel aus dem Bauch heraus intuitiv gemacht habe. Und eigentlich ist es dann erst im Herbst 2019, war ich mit meiner Mutter mit den Hunden spazieren. Sie hat auch einen Hund. Und da kam uns ein großer Berner Sennenhund entgegen und meine Mutter hatte ein bisschen Angst. So große Hunde findet sie ein bisschen gruselig. Sie konnte ihn nicht so richtig einschätzen. Und ich habe ihr dann anhand der Körpersprache des Hundes eigentlich gesagt, du, der ist gechillt, der ist zwar aufgeregt, aber der droht nicht, der möchte Kontakt, der ist neugierig, der ist auch der Meinung, so im Mensch-Hund-Team, er trifft hier die wichtigen Entscheidungen, da brauchst du keine Angst haben, die können sich ruhig beschnuppern oder wir gehen einfach im Bogen aneinander vorbei. Und dann hat diese Hundebesitzerin mich gefragt, ach, sind Sie Hundetrainerin? Ich suche hier noch jemanden in der Gegend. Und habe ihr dann erklärt, nee, das bin ich nicht. Und als wir dann weitergingen, hat meine Mutter mich gefragt, Sarah, warum bist du eigentlich keine Hundetrainerin? Und diese ganz einfache Frage hat bei mir dann so einen Prozess in Gang gesetzt, dass ich mich das selber ernsthaft mal gefragt habe. Und dann habe ich nachgeguckt, wie wird man eigentlich Hundetrainerin? Und da gibt es in Deutschland mehrere Möglichkeiten. Und es gibt leider noch nicht so die Möglichkeit, dass, also es ist noch kein Ausbildungsberuf, dass das wirklich einheitlich ist. Es gibt seit 2014 eine Auflage, dass man den Paragraph 11-Schein nach dem Tierschutzgesetz vom Veterinäramt braucht. Und den erlangt man auf verschiedenen Wegen. Also man kann zum Beispiel bei einem der vielen privaten Ausbildungsinstitute eine Ausbildung machen, dass da gibt es große Unterschiede auch. Also man kann 1.500 Euro in die Hand nehmen und 2 Monate Hundetrainer werden. Also in 2 Monaten Hundetrainer werden. Da hat man dann natürlich auch nicht so viel Theorie und Praxis. Oder man kann 12.000 Euro in die Hand nehmen und ein Studium machen, was 3 Jahre dauert, wo es dann aber auch wirklich richtig ins Detail geht, wo es auf also wirklich wissenschaftlich gearbeitet wird, in die Lerntheorie reingeht. In den Aufbau des Gehirns, was passiert, welche Hormone werden ausgeschüttet, wenn der Hund das und das macht. Und ich habe mich dann einfach auf der Seite der Tierärztekammer Schleswig-Holstein informiert, wie man die Prüfung dort machen kann. Das ist in Deutschland so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen die schwerste Prüfung oder die am besten anerkannt ist, aber es ist schon eine Prüfung, die das in sich hat, weil die Prüfer, die das hier in Schleswig-Holstein abnehmen, das sind ja Autoren von wirklich wissenschaftlichen Büchern. Also das sind schon Hausnummern so in der Hundeszene. Und ich habe mir dann das vorgenommen. Die meisten, die das machen, die gehen den Weg, dass sie 2 oder 3 Jahre eine Ausbildung machen und dann noch diese Prüfung obendrauf setzen. Ich habe dann aber den Weg gewählt, kann ich alles alleine? Ich bin halt irgendwie auch so, ich mache Dinge einfach gern allein. Für mich muss mir das dann irgendwie selber beweisen. Und es war nicht einfach, weil ich unterschätzt hatte, meinen 40 Jahre alten Denkapparat nochmal so anzustrengen. Aber ich habe dann einen richtigen Ehrgeiz entwickelt und es hat mir dann wirklich auch riesig Spaß gemacht, mich mit Freundinnen dann auch hinzusetzen, mich abfragen zu lassen, mir Karteikarten zu machen. Auch nochmal nebenbei so in Richtung, wie lernt man eigentlich richtig? Das lernt man ja in der Schule meistens gar nicht. Wie geht Lernen? Wie macht man das dem Gehirn auch leicht, Dinge zu behalten? Und dann habe ich diese Techniken, die quasi auch schon die alten Philosophen, also bevor man wirklich Dinge aufschreiben konnte, sich so Mindmaps anzulegen. Also Dinge, die man sich merken will in einem Raum oder in einem Grundstück. Und ich habe dann halt eben die Tierschutzhundeverordnung habe ich bei meinen Nachbarn im Garten abgelegt. Dann habe ich meinen Garten noch mit benutzt. Da habe ich auch noch rechtliche Sachen. Man muss ja quasi nicht nur Verhaltensbiologie, Genetik, Rassekunde, sondern auch die ganzen rechtlichen Aspekte. Das muss man auch drauf haben, gerade im Veterinäramt. Wenn die fragen, ja, was dürfen Sie denn als Hundetrainer nicht machen? Das muss man schon wissen oder was ist verboten? All diese Dinge. Genau, und diesen Weg habe ich gewählt. Ich habe da jetzt ja ungefähr 2 Jahre für gebraucht und bin auch, muss ich echt sagen, mega stolz, dass das funktioniert hat, wenn auch nicht ohne Rückschläge. Also, aber ich bin jetzt zertifizierte Hundetrainerin von der Tierärztekammer Schleswig-Holstein und das macht mich total happy und auch das, was sich daraus jetzt anschließt, diese Mensch-Hund-Arbeit, macht mir echt Spaß.
Von mir erstmal herzlichen Glückwunsch, denn ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, ne, dass du deine Prüfung abgeschlossen hast.
Genau, die Prüfung habe ich am 11. Mai gehabt und den Paragraph 11 Schein habe ich dann, also quasi das Go, dass ich auch loslegen kann mit meinem kleinen Unternehmen, habe ich dann am 23.07. bekommen. Mhm.
Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also ich gehe da jetzt mal naiv an die Sache, beziehungsweise ich weiß es halt auch wirklich selber nicht. Ich sehe nur manchmal, ich fahre mit dem Auto irgendwo lang und dann sehe ich einen Hundeplatz und da sehe ich eine Gruppe von 5 Menschen und dem einen sieht man an, dass er die Horde da leitet. Und muss ich mir das so vorstellen, also dass du da auf dem Platz stehst und hast eine Gruppe von Menschen mit ihren Hunden und zeigst ihnen, wie sie mit ihrem Hund umgehen müssen, oder machst du das anders?
Ich mache das tatsächlich überwiegend anders. Ich mache es total gerne so, dass ich mit den Menschen dort trainiere, wo ihr Alltag stattfindet. Hunde lernen ja ortsgebunden, also da gibt es auch dieses Hundeplatzphänomen. Der Hund macht dann auf dem Hundeplatz das, was er soll, das, was er dort gelernt hat. Wenn man das aber nicht auf den Alltag überträgt, kann der Hund das nicht generalisieren und dann möchte derjenige das ganz stolz irgendwie zu Hause vorzeigen und der Hund denkt, ich habe keinen Plan, was du von mir willst. Ich mache es wirklich gerne so, dass ich bei den Menschen zu Hause trainiere, dass ich erstmal sowieso ein ausführliches Erstgespräch mache, um ein Gefühl für das Mensch-Hund-Team zu bekommen, möglichst viele Fragen zu stellen, seit wann der Hund da ist, was es für Probleme gibt, aber auch, was sie an dem Hund schätzen. Gerade wenn Menschen Probleme mit aggressiven Hunden haben, dann ist das oft, ist der Hund schon oft in so einem ganz negativen Licht und dann ist ja auch oft eine Frage, darf der Hund überhaupt noch bleiben? Und dann versuche ich wirklich erstmal rauszufinden, wo die positiven Seiten des Hundes sind und was die an ihrem Hund schätzen. Und dann sind das Sachen wie durch einen Kurpark schlendern und einem Jagdhund beibringen, sowas wie Impulskontrolle. Du darfst die Enten angucken, aber du darfst da nicht hinterhergehen. Gerade bei einem jungen, wir haben jetzt einen Wischler, habe ich im Training. Ein ganz toller Hund, der hat das jetzt zum Beispiel auch gerade bei Katzen gelernt. Also den hatte ich am Wochenende auch als Gasthund hier bei mir. Und da durfte er dann auch lernen, Katzen angucken ist in Ordnung, aber Katzen schreddern ist nicht. Also da geht es ganz viel um Frust aushalten, Impulse kontrollieren lernen, aber eben auch eine sinnvolle Beschäftigung zum Beispiel für den Jagdhund, Suchspiele, den Hundehaltern dann zum Beispiel auch näher bringen, wie lernt so ein Hund eigentlich, wie funktioniert das, wie kann ich dem was ist eine Konditionierung und was ist ein sozialer Lernprozess, also ganz individuell. Ich finde pauschal eh immer schwierig und im Hundetraining ganz besonders. Da hat Pauschalität nichts verloren, da muss man wirklich individuell gucken, wen hat man da vor sich.
Du hast gerade gesagt, dass du am Anfang beobachtest, wie sich der Hund verhält, wie sich der Mensch verhält, wie sich beide zusammen verhalten. Ist das dieses den Hund lesen?
Mhm. Genau, da fängt das schon an. Und das hat eben, also Hunde sprechen ja im Gegensatz zu uns viel mehr mit ihrem Körper. Wir tun das auch, aber die Hunde machen das ja wirklich fast ausschließlich. Natürlich haben die auch Lautäußerungen und eben auch die chemische Kommunikation. Hunde können tatsächlich wirklich riechen, wie wir uns fühlen. Also die riechen die chemische, hormonelle Zusammensetzung und können daraus ihre Rückschlüsse ziehen. Dann ist es, es geht schon darum, wenn jemand von seinem Hund erzählt und der Hund kommt dann, das kennt man vielleicht auch als Nicht-Hundehalter, und der Hund kommt dann, meine Ronda kann das auch sehr gut, und legt den Kopf auf das Bein des Menschen und guckt so ganz entzückend von unten nach oben hoch und so gut wie jeder schmilzt dahin und fängt sofort an, den Hund zu streicheln. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich als Hundetrainerin mittlerweile eben auch anders sehe, wo man dann schon mal ansetzen kann und wo man dann einfach fragen kann, was hat der Hund denn jetzt gerade gelernt? Also der Hund hat die Aktion gestartet und wir haben quasi nur reagiert. Also der Hund war quasi derjenige, der uns aufgefordert hat, streichel mich. Und das ist in den meisten Fällen überhaupt gar kein Problem. Heißt auch nicht, dass der Hund jetzt die Weltherrschaft an sich reißt. Aber es ist eine Kleinigkeit, die, und um Kleinigkeiten geht es im Hundetraining, wo man schon mal eben gucken kann, ja, wie rum funktioniert das eigentlich? Also wenn es wirklich so ist, dass überwiegend der Hund Entscheidungen trifft und wir nur reagieren, dann sagt man dem Hund damit quasi auch, pass auf, du hast hier einen relativ hohen Status. Du hast vor allem auch die Verantwortung. Also der Rang höher ist, der Ranghöchste trägt eben auch die Verantwortung für die Gruppenmitglieder. Und damit sind natürlich unsere normalen Haushunde in der Menschenwelt eigentlich überfordert. Da sollten wir die Verantwortung tragen. Und bei diesen Kleinigkeiten fängt es halt an. Und richtig spannend wird es eben, wenn zwei fremde Hunde sich begegnen.
Ich habe jetzt gerade mal nachgedacht, wenn man überlegt, man surft so durch Instagram oder durch TikTok, da sieht man ja auch manchmal Kinder mit Hunden spielen oder ich sag mal sich balgen oder etwas, was niedlich aussieht. Siehst du daraus auch manchmal jetzt, dass da eigentlich Blödsinn passiert oder dass das gar nicht so niedlich aussieht oder zwar niedlich aussieht, aber gar nicht für den Hund so eine niedliche Situation ist?
Definitiv, das ist wirklich ein Phänomen, das liegt mir auch total am Herzen. Da gibt es wirklich Videos, wo ich beide Hände über dem Kopf zusammenschlage und nur denke, wie kann man da als Eltern zum Beispiel, wenn es um Kind und Hund geht, wie kann man da einfach das Handy draufhalten? Und leider ist es eben so, dass viele Menschen ihren Hund und also die Körpersprache ihres Hundes völlig fehlinterpretieren und diesen Menschenfilter da drüber legen. Ach, die haben doch Spaß, der wedelt doch mit dem Schwanz, das ist doch alles gut. Und man sieht wirklich Szenen, wo der Hund mit Blicken droht. Also Hunde können ja wirklich sehr fein graduiert kommunizieren, wenn sie nicht gerade einer Qualzuchtrasse angehören, die kaum noch atmen können, weil das Gesicht so verknautscht ist. Aber ansonsten kommunizieren die schon wirklich recht gut. Und wenn dann vor allem auch das Kind lernt, okay, du kannst hier machen mit dem Hund, was du möchtest, das ist völlig in Ordnung und wir freuen uns da alle auch noch drüber. Dann lernt das Kind, okay, also Rücksicht nehmen muss ich auf den Hund nicht. Und der Hund lernt eben, okay, ich meine das, was er sagen möchte, das reicht mir, es ist mir zu viel, bitte hör auf, geh weg, ich will keinen Kontakt, wird halt einfach nicht, es wird übergangen, es wird nicht gesehen und vor allem nicht respektiert. Und dann kommt es relativ, ich will gar nicht sagen relativ häufig, also es gibt leider auch wirklich erschreckende Videos auf Social Media, wo dann der Hund dem Kind volle Kanne ins Gesicht beißt. Und ich könnte jetzt sagen, ich weiß, wie das ist, ich erinnere mich daran aber gar nicht. Ich bin mit ungefähr 18 Monaten selbst von einem Hund ins Gesicht gebissen worden, so dass man das auch wirklich heute noch sieht. Ich habe da eine kräftige Narbe im Gesicht. Komischerweise hat das bei mir nicht zu Angst geführt, aber gut, diese Situation, da war nun, das hätte man nicht verhindern können. Das war einfach kein streunender Hund, aber ein Kettenhund, der sich irgendwie losgerissen hatte und der hat mir relativ grundlos ins Gesicht gebissen. Also ich konnte den gar nicht bedrängen, weil ich im Buggy saß und das war irgendwie so sein Tagesauftrag, heute Kind ins Gesicht beißen und wieder nach Hause laufen. Aber ich würde mich einfach sehr darüber freuen, wenn Hundehalter, Hundemenschen, auch wenn sie schon lange Hunde halten und vielleicht nie einen Hund hatten, der ein großes Problem darstellt, sich vielleicht einfach mal ein bisschen mehr mit der Körpersprache der Hunde auseinandersetzen. Da gibt es mittlerweile wirklich tolle Fortbildungen. Da kann man sich ein Wochenendseminar buchen. Es gibt ganz, ganz tolle Bücher, wobei ich eigentlich, wenn man das wirklich vor Ort sieht, ist das, glaube ich, noch mal nachhaltiger, das zu lernen, als jetzt nur aus Bildern. Aber da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Und als ich angefangen habe mit der Hundetrainerausbildung, habe ich wirklich so ein bisschen, ja, heute würde ich es fast überheblich nennen, gedacht, ach komm, ich weiß doch wirklich viel über Hunde. Ich habe, seit ich 12 bin, interessiere ich mich dafür. Ich habe schon so viele Bücher gelesen. Ich gucke auch fast jede Martin-Rütter-Folge. Ich weiß doch Bescheid. Und als ich angefangen habe zu lernen, habe ich dann nach relativ kurzer Zeit festgestellt, okay, ich weiß eigentlich gar nichts. Da hat sich in den letzten 15 Jahren so viel getan. Es ist so viel Forschung rund um den Hund, gerade um den Adam Miklósi aus Ungarn. Die haben wirklich krasse Sachen rausgefunden, wie zum Beispiel, dass bei Hund und Mensch, bei Blickkontakt, wenn die sich kennen, also vertraute Mensch-Hund-Teams, auf beiden Seiten Oxytocin, das Bindungshormon, ne, was eben auch bei Eltern und Kindern ausgeschüttet wird, wird auf beiden Seiten ausgeschüttet. Und das, ja, auch so der Blick darauf, was der Hund heute für eine Aufgabe in der Gesellschaft hat. Wir haben hochspezialisierte Rassen, wie jetzt zum Beispiel meinen Border Collie, der aber heute gar nicht mehr so wirklich machen kann, wofür jahrhundertelang selektiert und gezüchtet wurde. Und gerade weil wir diese Spezialisten haben, die oft sehr reaktive Hunde sind, finde ich es so wichtig, dass man sich mit dem Wesenhund einfach ein bisschen mehr beschäftigt und guckt, okay, was habe ich denn da für ein Lebewesen vor mir? Was hat das für Bedürfnisse? Und ja, eben auch die nächste Generation, die Kinder, denen einfach beibringt, das ist ein Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen und da achtet man drauf, da geht man nicht einfach drüber. Ne? Und es macht mich wirklich teilweise traurig, wenn ich sehe, dass gerade diese Videos, die hochbrisant sind, Millionen von Likes haben. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass es da auch Menschen gibt, die da dem ein Gegengewicht setzen und richtig klasse aufklären über solche Videos.
Zum Beispiel du.
Ja, ich hätte es noch nicht so viel auf YouTube, aber da gibt es Luxushund auf YouTube zum Beispiel. Die möchte ich gerne erwähnen. Die macht ganz tolle Reaction-Videos, wo sie im Einzelnen auch erklärt, was da zu sehen ist und warum das gefährlich ist.
Jetzt haben wir ja eigentlich die ganze Zeit darüber gesprochen, wie die Hund-Mensch-Beziehung innerhalb der Familie ist. Und dürftest du jetzt auch als ausgebildete oder professionelle Hundetrainerin auch, ich mag den Begriff nicht, aber er ist im Deutschen nun mal so, einen Gebrauchshund ausbilden? Also zum Beispiel, ich sag als Beispiel einen blinden Hund.
Also ich bin gerade quasi an einer, ich bin in dieser Ausbildung eigentlich nicht wirklich involviert, aber das ist ein Assistenzhund, ein PTBS-Assistenzhund, also für Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. In dem Bereich ist das noch, alles noch recht jung in Deutschland. Und ich könnte jetzt quasi, wenn ich bei einer Assistenz- oder Blindenhundeschule hospitieren würde, könnte ich quasi auch anfangen, Assistenz- und Blindenhunde auszubilden. Ich habe aber in dem Thema kaum Erfahrung und ich finde, das sollten wirklich Profis machen. Ja, aber die Möglichkeit hätte ich quasi.
Mhm. Okay, jetzt muss ich mal kurz ablesen. Du bist medizinische Fachangestellte, examinierte Altenpflegerin. Du hast Rettungshunde ausgebildet. Du bist ehrenamtlich mit Rettungshunden auch im Einsatz gewesen. Und zwar lange Zeit. Ich glaube 12 Jahre, 13 Jahre.
Und 8 Jahre.
Mhm. Oh, 8, okay. Und jetzt bist du Hundetrainerin. Ich frage dich jetzt mal, hast du eventuell, und das meine ich natürlich nicht medizinisch-pathologisch, sondern so, wie wir es meistens im Alltag verstehen, hast du ein kleines Helfersyndrom?
Auf jeden Fall. Ja.
Jetzt hast du diese Ausbildung gemacht und was möchtest du damit jetzt anfangen? Möchtest du damit Geld verdienen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist aber nicht meine Hauptmotivation. Meine Hauptmotivation ist wirklich, mich macht es unglaublich glücklich, wenn ich sehe, dass ich Mensch und Hund einfach in ihrem Alltag unterstützen kann. Wenn ich sehe, wie die einfach besser miteinander klarkommen, wenn der Hund sich verstanden fühlt, wenn der Mensch so Aha-Effekte hat, ach Mensch, guck mal, das meint mein Hund und wenn ich da so und so drauf reagiere, dann klappt das auf einmal. Eine ganz liebe Kollegin aus Berlin, die hat so diesen Spruch, Hundetraining ist Persönlichkeitsentwicklung. Und das würde ich absolut unterstreichen, weil man, wenn man mit Hunden trainiert, und ich definiere Training eigentlich als der Alltag ist dein Training, dann muss man sich immer wieder selbst hinterfragen. Also ganz viel Selbstreflexion, wenn man Probleme hat und wenn man etwas ändern will. Aber ansonsten schadet das auch nicht. Und von daher ist das wirklich so ein Training und auch so eine Art Selbsterfahrung. Also man entwickelt sich weiter und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und natürlich, gerade jetzt, wo die Energiekosten wirklich massiv gestiegen sind, bin ich mit dem bisschen, was ich jetzt durch die Hundeschule verdient habe, davon kann ich jetzt quasi meine Heizkosten decken. Also es ist schon auch mittlerweile ein notwendiger Nebenverdienst, weil wir wissen alle, jetzt in der Pflege verdient man nicht so besonders viel. Und das ist halt eine Möglichkeit, durch das, was ich leidenschaftlich gern mache, einfach auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und da ist schon auch noch was in Planung, sowas wie Neuhundehalter-Webinar, und Kurse, Grundkurse. Da bin ich noch am Plan, da kommt noch was.
Um mal kurz auf deinen YouTube-Kanal zu kommen. Also meine erste Frage wäre, warum Uhlenbuschgarten?
Ja, der Uhlenbuschgarten, da gibt es eine nette Anekdote zu. Ich wohne im Uhlenbusch, also die Straße heißt hier einfach im Uhlenbusch. Und als wir hier 2013 eingezogen sind, habe ich Nachbarn gefragt, warum das hier Uhlenbusch heißt, ob das eben mit Eulen zu tun hat, ne? Weil Uhlenbusch halt aus dem Plattdeutschen für Eule. Und es gab hier tatsächlich, das ist aber sicher schon 50 Jahre her, war der Uhlenbusch wirklich für, vor allem für die Waldohreule hier, waren wirklich viele Brutpaare. Und es gab hier sogar einen Uhu. Der Sachsenwald ist hier der nächstgrößere Wald. Und ich habe das 2017, als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich ja zum September hin angefangen. Seit da hatte ich an diesem Garten-YouTuber-Song, den ich geschrieben habe auf der Gitarre, gearbeitet.
Moment, hier ist Jens aus dem Schnitt. Sarah hat also einen Garten-YouTuber-Song geschrieben? Ja, hat sie. Und wenn ihr den ganz hören wollt, dann bleibt dran, denn Sarah hat mir freundlicherweise erlaubt, ihn am Ende der Folge zu spielen. Jetzt aber zurück zum Gespräch. Da war doch irgendwas mit Eulen.
Und ich stand hier eines Abends in meinem Musikzimmer und habe Gitarre gespielt und habe dann auf meinem Schuppendach, was ich halt sehe, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, so drei Augenpaare gesehen. Und habe dann noch das Licht angemacht. Ich konnte sie leider nicht lange beobachten, aber da saßen drei junge Waldohreulen. Da gab es den Namen schon, aber das war für mich nochmal so eine Bestätigung, ja, Uhlenbusch passt. Und im Nachhinein habe ich erst herausgefunden, dass es wohl mal eine ostdeutsche Fernsehserie gab, Neues aus Uhlenbusch. Die kannte ich vorher gar nicht. Das hat damit auf jeden Fall nichts zu tun.
Okay, ich habe mich ein bisschen auf deinem Kanal natürlich umgeschaut und jetzt war es da ja einige Monate ruhig, wahrscheinlich bedingt durch Prüfungen und alles, was damit einhergeht. Wie sieht die Zukunft von deinem YouTube-Kanal aus?
Die Zukunft sieht so aus, dass ich jetzt als Einstieg erstmal wieder beim Adventskalender der Garten-YouTuber sehr gerne dabei ist. Da freue ich mich auch total, weil diese Community von YouTubern einfach klasse ist. Und da bin ich wirklich sehr stolz, ein Teil sein zu können. Und dann möchte ich im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder loslegen mit dem, was man schon so kennt. Jetzt nicht mehr so, wie es war, jeden Monat ein Video, sondern quasi so die Highlights. Das Pikieren kommt ja immer extrem gut an im Frühjahr. Also die Aussaat, das Pikieren. Und dann möchte ich natürlich gerne, was ich schon länger überlegt habe und auch vorhabe, das Thema Hunde und Garten kombinieren. Also so Klassiker, wie gewöhne ich meinem Hund das Bellen am Gartenzaun ab? Oder sollte man einen Hund überhaupt im Garten lassen? Also, dass man das einfach mehr kombinieren kann, weil man sieht ja auch bei einigen Garten-YouTubern auch immer mal Vierbeiner mit rumlaufen. Und da gibt es sicherlich noch so einen Raum, der vielleicht so in der Form auch noch nicht besetzt ist, wo ich richtig Bock drauf habe, wieder was zu machen.
Zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Die erste Frage ist, kann es passieren, dass dein YouTube-Kanal zu einem reinen Hundetrainer-Kanal wird?
Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Da denke ich jetzt so zum ersten Mal drüber nach. Nee, der Uhlenbusch-Garten ist schon Gartenkanal und das wird kein reiner Hundekanal. Da würde ich eher noch einen zweiten Kanal aufmachen, um dann wirklich nur das Thema Hunde zu machen. Dafür ist mir das Thema Garten einfach zu wichtig irgendwie, um das so hinten überfallen zu lassen.
Wahrscheinlich hättest du dann auch 80 Millionen professionelle Hundetrainer in den Kommentaren, die wissen, wie es besser geht.
Ja, genau. Meistens sind es ja nicht mal die professionellen Hundetrainer, sondern die seit 35 Jahren Hunde haben und wissen, wie es geht.
Meine letzte Frage. Du kannst dir eine Pflanze von irgendwo auf der Welt aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Aber wähle deine Antwort weise, denn du hast vor 3 Jahren in einem Video von dir schon die Antwort gegeben. Und hoffentlich weißt du sie noch.
Nee, ich weiß sie echt nicht mehr, aber es ist nach wie vor die Götterfrucht, die Kaki. War das richtig?
Also Meinungen können sich ja auch gerne mal ändern, das ist ja nicht schlimm. Vor 3 Jahren war es Banane und Avocado.
Echt? Okay. Nee, jetzt wäre es tatsächlich die Kaki. Der Kagi-Baum, wobei das ja gar nicht so unrealistisch ist. Also in Italien wächst er ja schon. Mal gucken, nee, aber das wäre toll.
Sarah, vielen Dank, dass du heute Gast dieser Folge warst. Ich fand es super interessant und überlasse dir jetzt das Mikrofon für ein paar letzte Worte dieser Folge. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Jens, dass ich dabei sein konnte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die letzten Worte für diese Folge Ich würde mich wirklich freuen, wenn auch alteingesessene Hundehalter mal nicht nur über den Beetrand schauen, sondern eben auch über den Tellerrand oder Napfrand, nennen wir es so, und sich einfach mal ein bisschen fortbilden, die Neugier wieder entdecken, ihren Hund noch vielleicht nochmal neu kennenzulernen. Und ja, es hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht, heute dabei zu sein. Und bei YouTube sage ich ja immer bis bald, hier sage ich einfach tschüss.
Das war Folge 14. Ich möchte sie die Wow-Folge nennen. Wie ihr Wow schreibt, bleibt euch überlassen. Wenn euch das Format gefällt, dann gebt doch eine Bewertung ab und schreibt bei Fragen, Wünschen oder Anregungen einen Kommentar. Alles Wichtige habe ich euch natürlich wieder unter der Folge verlinkt. Dazu gehört Sarahs YouTube-Kanal und natürlich auch ihre Webseite zum Hundecoaching. Sollte dies die erste Folge von Das Grüne muss nach oben sein, die ihr entdeckt habt, dann hört doch auch gerne in die anderen Folgen rein. Vielleicht beim Gassigehen. Mich findet ihr auch auf Instagram, dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Ihr merkt, ein Blick in die Shownotes lohnt sich. Und jetzt heißt es erstmal wieder tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.